Es begrüßt Sie ganz herzlich, Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist Sommer, es ist warm, kein düsterer Novembertag. In einer Klinik in Tübingen stirbt ein 8-Jähriger. Es ist Tobias Roller. Sein Leben war fast von Geburt an ein Kampf um Gesundheit und ums Überleben. Seite an Seite mit seinen Eltern, die in den 8 Jahren kaum von seiner Seite gewichen sind, und mit seinen beiden älteren Schwestern. Es hätte ein düsteres Schicksal sein können, das der Familie Roller. Die Eltern haben während der zahllosen Klinikaufenthalte erfahren, dass viele andere Eltern sich einem solchen Schicksal nicht stellen, die ihre Kinder aus welchen Gründen auch immer in der Klinik abgeben und sich dann kaum noch blicken lassen, vielfach aus Angst vor dem Schmerz. Aber Johannes Roller, der Vater von Tobias, hat nach dem Tod seines Sohnes ein Buch geschrieben mit dem Titel Sonnenfarben vom traurig schönen Leben mit unserem Sohn. Heute erzählt Johannes Roller uns in der Lebenshilfe seine Geschichte. Ich begrüße ihn ganz herzlich hier bei uns bei Radio Horeb. Herzlich willkommen, Herr Roller.
Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich.
Herr Roller, in einem Monat jährt sich der Sterbetag von Tobias zum 4. Mal. Ist die Erinnerung an diese ganze Zeit bei Ihnen noch sehr, sehr lebendig?
Doch, die ist noch komplett vor Augen, wie wenn es erst gestern passiert wäre. Das Kind spielt bei uns nach wie vor im Leben eine wirklich sehr große Rolle, auch bei seinen beiden Schwestern. Und er prägt unser Leben bis heute in wirklich tiefer Art und Weise, aber im Positiven.
Das werden wir sicher in dieser Sendung immer wieder heraushören, dieses im Positiven. Wo standen Sie denn damals, Ende Juni, vor 4 Jahren?
Ende Juni, vor 4 Jahren, ging es darum, dass die Ärzte wollten eine zweite Stammzellentransplantation durchführen. Sie müssen sich vorstellen, der Zustand von dem Kind war so schlecht, dass ich selber nicht mehr geglaubt habe, dass er das überstehen wird, die ganze Phase. Ich hätte gedacht, dass er vielleicht noch ein halbes, dreiviertel Jahr überlebt, vielleicht, wenn es gut geht, nochmal mit uns Weihnachten feiern kann. Aber sein körperlicher Zustand war so schlecht, dass ich den Ärzten oder in dem Gespräch den Ärzten mitgeteilt habe, dass ich in dieser Art und Weise nicht bereit bin, eine weitere Stammzellentransplantation zuzustimmen, weil mir das Leben des Kindes mehr wert war von der Art, wie er es leben konnte, als diese Tortur ihm nochmal anzutun, die in dem Fall die höchste Stufe gewesen wäre mit enormer Bestrahlung, mit einer sehr hochdosierten Chemotherapie und allen Folgen natürlich.
Also Sie haben sich damals dagegen entschieden, das zu machen. Das heißt, das war immer wieder auch das Ringen. Welche Behandlung ist die richtige? Das beschreiben Sie in Ihrem Buch auch. Ihr Sohn hatte eine seltene Autoimmunkrankheit, die kurz nach der Geburt hat sich die manifestiert, hat man da die ersten Symptome gesehen. Wir hören das gleich noch ausführlicher. Sie und Ihre Frau, Sie sind gläubige Christen. Haben Sie manchmal auch gehadert mit diesem Schicksal?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, gehadert nicht ein einziges Mal. Da hat uns Gott so viel Kraft gegeben und so viel Freude mit diesem Kind. Aber ich habe einmal, als er in München gelegen ist, er ist an vielen verschiedenen Kliniken stationär gewesen und es ihm besonders schlecht ging, habe ich eine Nacht intensiv dafür gebetet, dass Gott endlich eine Entscheidung treffen soll, dass er uns entweder das Kind lassen soll oder, wenn er es möchte, zu sich holt, um dem Kind einfach diese Schmerzen und diese Tortur zu ersparen.
Tobias war ja auch wirklich noch klein. Das heißt, als Kind trägt man Schmerzen ja auch noch mal ganz anders, wenn, vor allem wenn es so klein ist, auch und so ausgeliefert allem, was drumherum her passiert. Man sagt immer, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn Eltern ihr Kind begraben müssen. Also das ist die falsche Reihenfolge einfach. Würden Sie das auch so sagen?
Das ist es mit Sicherheit. Vor allem, also wenn ein Kind vor einem gehen muss, man freut sich natürlich, vor allem wenn man Kinder sehr gerne hat und wir hätten gern 4 oder 5 gehabt, freut man sich natürlich sehr auf Kinder. Und nachdem er der erste Bub gewesen ist, nachdem wir 2 süße, gesunde Mädchen hatten, hatte ich mich als Vater natürlich besonders gefreut. Und wenn es dann anfängt, solche Komplikationen zu geben, ist das nicht ganz einfach. Die Kinder stecken das deutlich schneller weg oder leichter weg. Vielleicht ein Beispiel, als er in München war. Ihm musste ja von Anfang an relativ früh sehr viel Blut entnommen werden und es wurden anfangs Zugänge gelegt am Kopf und an den Ärmchen, aber die haben dann nicht mehr funktioniert, weil die Adern ziemlich zerstochen waren und nicht genug Blut kam, dann hat man ihn manchmal wirklich 4, 5, 6 Mal stechen müssen, bis genug kam. Und einmal war es besonders schlimm, da hat es über eine halbe Stunde gedauert, bis sie das Blut alles hatten, was er hatte, was sie brauchten. Ich hatte sein Köpfchen gehalten und gestreichelt und er schrie wie am Spieß vor Schmerz. Das halten sie als Elternteil fast nicht aus, dem mit anzugucken. Und das Kind hat keine 2 Minuten später, nachdem alles vorbei war, mit wirklich tränenverschmiertem Gesicht den Arzt angelacht, wie wenn nichts gewesen wäre.
Ja, ich kann Ihnen das in dem Fall wirklich nachfühlen. Ich habe genau das auch mal erlebt mit unserem Jüngsten, der auch da mit einer Verbrühung ins Krankenhaus musste. Und da war dieses Legen des Zugangs in dem Alter einfach furchtbar schwierig. Und wenn ich mir vorstelle, dass man sowas dauerhaft hat, dann kann man ahnen, was das bedeutet. Warum haben Sie eigentlich, Herr Roller, sich entschieden, dieses Buch zu schreiben über die Geschichte Ihrer Familie, sehr intensiv auch mit Ihrem Sohn? Sie konfrontieren den Leser ja mit ganz viel Schmerz auch dabei.
Ja, das ist sicher vielleicht für einen Außenstehenden. Am Anfang wirkt es etwas anders, als es am Schluss ist, wenn er das Buch gelesen hat. Und wenn er es komplett durchgelesen hat, dann wird er merken, was es für eine unglaubliche Lebenshilfe und Stütze ist, sowohl für uns als auch für den Leser. Und das Buch habe ich deshalb geschrieben, weil das der Tobias unglaublich viel Personen in seinem Leben berührt hat. Allein nach seiner Beerdigung, wo ja über 500 Leute gekommen sind, wo wir uns riesig gefreut hatten, die mir eigentlich gar nicht in dem Sinn eingeladen hatten, die sich mit ihm so verbunden fühlten, unter anderem von der Klinik, die ganzen Krankenschwestern und Ärzte, kam am Schluss einer auf mich zu, den er gut kannte, den er auch über seine Krankheit kennengelernt hatte, ein älterer Mann, der sagte, er sei eigentlich bekennender Atheist, aber nach diesem Erlebnis, wie er den Tobias kennengelernt hat und dieser Beerdigung, müsse er doch anfangen, mal in der Bibel zu lesen, und ist so nachdenklich und stutzig über das ganze Leben geworden, dass es bei ihm praktisch sich auf eine Art tief eingeprägt hat. Und mir ist es wichtig, mit seiner Geschichte, seinem kurzen Leben, anderen zu helfen. Und wenn man ehrlich ist, hilft es einem selber natürlich auch, wenn das Kind so früh abgerufen wird, wenn es nicht irgendwo in der Bedeutungslosigkeit versinkt, sondern wenn er praktisch für Gott etwas bewirken kann oder etwas erwirken kann, dass einem das Leben schon auf dieser Erde mehr Sinn erschließt, als es natürlich ist, was wir später in der Ewigkeit mal mitkriegen werden.
Was diesem Geheimnis von dem, was schön sein kann, mitten in der Trauer und dem großen Schmerz, also irgendwo dem Geheimnis von Sterben und Auferstehung, wollen wir in dieser Sendung auch nachspüren etwas. Gucken wir mal zurück auf die Anfänge, Herr Roller, bei der Geburt. Das haben Sie ja eben schon gesagt, Sie haben sich wahnsinnig gefreut. Da kam ein kleiner Junge, Sie hatten 2 wunderbare Mädchen und alles schien so vollkommen zu sein im Familienglück. Die Geburt ist ja auch ganz unkompliziert gelaufen von Tobias. Wann haben Sie und Ihre Frau denn gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmte?
Das hat eigentlich am Anfang relativ lang gedauert, weil er direkt nach der Geburt hat die Hebamme uns ihn rüber gezeigt und hat gesagt, guck mal, das kommt selten vor, der tut ja schon die Mundwinkel zur Seite ziehen und fängt schon an zu lachen und hat ihm den Agape-Wert 10 gegeben, also den höchsten, den es gibt. Er war kerngesund, wirkte ja zumindest nach außen. Dann kam nach 14 Tagen eine Bronchitis, die zunächst nicht besorgniserregend ist, die kommen kann, nicht so schön ist. Aber es ging dann los nach einem halben Jahr, dass es immer dramatischer wurde. Und dann der Arzt mich anrief eines Nachmittags und sagte, sie vermuten, dass er Mukoviszidose hat. Da ist mir natürlich erstmal fast der Atem im Hals stecken geblieben, als ich das am Handy hörte.
Das ist eine Krankheit, wo die Verflüssigung der Schleimhäute und so weiter nicht gut funktioniert, nicht?
Genau, und wo er natürlich ein langes Leiden vor sich hat und keine lange Lebenserwartung praktisch vor sich hat. Also vom Medizinischen her keine schöne Krankheit, die man niemand wünscht. Und dann dauerte es nicht lang, 3, 4 Monate später ist er dann mit dem Notarztwagen in die Klinik eingeliefert worden mit einer ganz, ganz schweren Lungenentzündung. Und die Ärzte haben eine Woche lang um sein Leben wirklich gerungen, haben alles gemacht, was sie konnten, was in ihrer Macht stand. Sie haben es nicht hingekriegt. Und in der letzten Nacht, nach einer Woche, Mittwochnacht war es, oder spätabends, kam der Arzt zu mir und sagte, sie würden etwas ausprobieren jetzt, was eigentlich für diese Kinder in dem Alter überhaupt nicht geeignet ist. Aber es gäbe nur noch eine Möglichkeit, eine Dosierung, hohe Dosierung von verschiedenen Antibiotika, die sie mir spritzen werden. Und es gäbe nur eine Möglichkeit oder zwei Möglichkeiten. Die eine ist, es geht in der Nacht bergab. Das heißt, er wird es nicht überleben. Und die zweite Möglichkeit ist, dass er es dann doch überleben würde. Und dank der vielen Gebete ist es in der zweiten Nachthälfte bergauf gegangen. Und nach diesem Dreivierteljahr hat er dann praktisch noch mal für über 7 Jahre gelebt.
Das heißt, das hat schon ganz am Anfang ständig dieses Damoklesschwert über Ihnen gehangen. Wie hat denn der Kleine, war ja, Sie sagten, ein halbes Jahr alt, das dann selber getragen, das Ganze?
Und das war enorm von klein auf. Er hat eine unglaubliche Ausstrahlung gehabt. Er hatte Wimpern, die fast dreimal so groß waren wie normale Wimpern und nach oben so und nach unten gebogen. Also er hatte wirklich einen goldigen Augenaufschlag. Und er hat von klein auf zum einen mit seinem Strahlen uns unglaublich Kraft gegeben und zum zweiten, es ist schwer zu beschreiben, aber von seiner Mimik, seinem Ausdruck hat er immer versucht, uns etwas mitzuteilen. Wir konnten ihm wirklich von einem halben Dreivierteljahr an fast ablesen am Gesicht, ob es ihm besser geht, ob es ihm schlechter geht. Und das war für uns natürlich eine große Erleichterung, wenn man so tagtäglich mit ihm zusammen war.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Bild sehen möchten, dann können Sie das zum Beispiel jetzt auch tun, indem Sie auf die Internetseite von Radio Horeb gehen, horeb.org, da ist ein Foto von Tobias auch zu sehen, also wirklich dieser bemerkenswerte Augenaufschlag, den sieht man da auch. Wie haben Sie denn versucht, als Familie Tobias zu stärken? Sie haben sich ja entschieden, Sie und Ihre Frau, dass eigentlich, wenn es geht, immer jemand bei Tobias ist.
Also nachdem ich gemerkt habe, in was für einer Situation er sich befindet, habe ich zu meiner Frau gesagt, hör zu, lass uns alles für das Kind machen, was in unserer Macht steht, um ihm zu helfen. Und zum Zweiten, wenn es je negativ ausgehen sollte, weil er schon genug mitgekriegt hat mit seinem frühen Alter, dass wir uns später nicht die Vorwürfe machen können, hätte ich doch dieses oder jenes getan. Sie haben es am Anfang angesprochen, in München, es ist einem, also mir als Familienvater, wirklich kalten Rücken runtergelaufen, wenn man gesehen hat, wie manche mit der Situation nicht fertig geworden sind und ihre Säuglinge, die unter einem Jahr alt waren, einfach abgegeben haben und nicht erschienen sind und praktisch dem Klinikpersonal das überlassen hatten. Und da habe ich mir gesagt, das will ich auf gar keinen Fall. Und zum Zweiten habe ich mir gesagt, in der Bibel steht, dass Gott praktisch sagt, alles, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und habe gesagt, Gott hat uns dieses Kind in die Arme gelegt und jetzt müssen wir das, was Gott von uns will, auch natürlich halten und entsprechend ihm das zugute tun. Und ich war geschockt, als ein Chefarzt, der jetzt nicht ein behandelnder Arzt von ihm war, ein pensionierter Chefarzt einer Klinik im Bodensee, zu mir sagte, sie hätten Ähnliches gehabt, sie hätten ein schwerkrankes Kind, was aber schon bei der Geburt schwer krank wäre und seine Frau und er hätten entschieden, direkt nach der Entbindung, sie lassen das Kind in Tübingen in der Klinik, sind nach Hause gefahren und haben gesagt, sie hätten einfach gewartet, bis der Anruf kommt, der dann nach, ich weiß, kann es nicht mehr genau sagen, 2-3 Monaten gekommen ist, dass das Kind verstorben ist. Das heißt, dieses kleine Kind ohne jegliche Mutterliebe in der Klinik zu lassen oder Vaterliebe, das wäre für meine Frau und für mich überhaupt nicht in Frage gekommen. Allein der Gedanke, wenn Gott mit uns es so machen würde, wie es manche mit ihren Kindern machen, ich glaube, wir würden bitterlich weinen.
Sie haben also versucht, Tobias das alles zu geben. Es sind ja immer noch verschiedene Instanzen, die mitspielen müssen, der Arbeitgeber, die Kliniken selber. Das ging aber immer.
Doch, da ging es mir wirklich ausgesprochen gut, denn es ist wie eine Führung im Leben gewesen, auch meine berufliche Laufbahn, die nicht so war, wie es mir ursprünglich vorgestellt hatte. Der Arbeitgeber, den ich hatte, hatte ein enormes Verständnis dafür in den gesamten 8 Jahren unserer Leidenszeit von dem Sohn. Also von dem Medizinischen her gesehen, er hat es nicht als Leidenszeit empfunden, weil er als sehr strahlendes Kind das Beste draus gemacht hat, hat mein Arbeitgeber mir völlige Freiheit gelassen. Ich konnte kommen und gehen, wann ich wollte, ohne irgendeinen Nachteil davon zu haben. Und das hat natürlich unglaublich Kraft gegeben, dass du für das Kind praktisch alles tun konntest. Und ich habe dann so viel wie möglich natürlich nachts gearbeitet oder was alles ging, übers Mobiltelefon von den Kliniken aus dann entsprechend und über den Computer dort von dort aus geregelt. Ansonsten habe ich versucht, natürlich die Familie zu stärken. Ich habe daheim immer die Nächte gemacht. Das Kind brauchte intensive Betreuung bei Nacht durch diese Ernährungspumpe, die er hatte, diese enorme Verschleimung. Er hat jede Nacht fast gespuckt. Und man musste manchmal bis zu 16 Mal aufstehen in einer Nacht und habe praktisch die ganzen Nächte gemacht, dass meine Frau genug Kraft hatte, um dann tagsüber praktisch die Familie zu stärken und den Kindern immer wieder versucht, in ihrem Alter praktisch zu erklären, was mit dem Kind vorgeht und wie die ganzen Sachen sind und warum er etwas mehr Zuneigung bekommt, jetzt nicht, weil ihr weniger wert seid, sondern weil es gar nicht anders geht, dass er bei uns im Bett bei mir im Bett schlafen musste, weil man so viel mit ihm in der Nacht immer helfen musste, dass sie das gesehen haben. Und es war eigentlich, muss ich sagen, im Nachhinein klasse, auch wie diese kleinen Mädchen, die 2 und 4 waren, als er auf die Welt kam, mit was für einer tollen Art sie das gemacht haben und die Große sich fast wie eine Mutter gefühlt hat und das Kind genauso bemuttert und geholfen hat und alles getan hat. Das war wirklich auf eine Art wie so ein Schleier oder ein Zauber, der über der Familie lag, was ein Außenstehender, also der nicht an Gott glaubt, fast nicht nachvollziehen kann.
Ja, Sie beschreiben auch in Ihrem Buch eine für mich auch berührende Geschichte, weil das eben nicht so normal ist, für Kinder so zu reagieren, dass sie an einem Weihnachten gar keine Zeit hatten. Sie haben immer was gebastelt für ihre Kinder und die Jüngere, die sollte eben auch so einen kleinen Kaufladen kriegen. Die Ältere hatte einen schönen aus Holz gebaut bekommen und sie waren aber damals so mit Tobias beschäftigt, dass sie der Jüngeren das gar nicht machen konnten und in einer Nacht- und Nebelaktion ihr dann noch aus Pappe eingebaut haben. Und das Kind war aber ganz genauso glücklich darüber. Da ist also gar keine Neiderei gewesen und so, das kennt man von Familie oft gar nicht so.
Nee, das war wirklich so und vor allem, ich bin selber ein leidenschaftlicher Bastler. Ich habe ein riesen Puppenhaus gebaut mit 15 verschiedenen Zimmern, alles in unterschiedlichen Stilrichtungen, die es weltweit so gibt. Und es ist mir sowas von schwer gefallen. Ich hatte dem Kind einen Kaufladen versprochen, einen eigenen. Und wir sind erst am Tag vor Heiligabend entlassen worden von der Klinik. Und ich stand abends da und überlegte, was machst du jetzt? Einfach nur einkaufen wollte ich nicht, weil es nichts Besonderes ist. Und so schnell vor an Heiligabend noch irgendeinen Kaufladen herkriegen, war extrem schwierig. Dann bin ich in den Keller gegangen, in die Werkstatt, habe geguckt, was alles noch so da ist und habe einen alten Bananenkarton gesehen. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt bastelst du einfach aus dem Bananenkarton was, tust viele schöne Postkarten, Weihnachtsmotive draufkleben, Sterne, Bändchen dran machen, was es so gibt, ein paar Päckchen rein und habe es hingestellt und war innerlich eigentlich traurig und hoffte, dass es die Enttäuschung nicht so groß ist. Und ich war völlig erstaunt und völlig baff, wie das Kind wahrscheinlich oder mit Sicherheit von Gott gelenkt auf diesen Kaufladen zustürmte, als es ihn sah und wusste, was die andere für einen hatte, dass das ihrer sein muss und ihn fast in die Arme geschlossen hat, mich anschließend in den Arm genommen hat und bedankt hat. Das war wirklich, also das ist eine Szene, die kann man kaum beschreiben und die werden Sie ein Leben lang nicht vergessen.
Ja, ich denke, dass das so diese Momente sind, die zeigen, was für eine Kraft auch so eine besondere Situation, wenn sie von Gott begleitet ist, dann einfach auch schenken kann. Auch durch solche Momente, die dann wirklich wie, würde sagen, so wie so Tabor-Momente sind, wo wirklich etwas durchstrahlt. Dennoch ist es ja so, dass Sie auch das nicht schönreden in Ihrem Buch. Solch eine Situation mit einem so schwer kranken Kind ist eine unglaubliche Belastung für die gesamte Familie. Es gibt ja auch eine ganze Reihe Familien, die dann auch einfach daran zerbrechen.
Ja, leider. Auch als wir in Tübingen in der Klinik lagen, hat eine Frau, die aus Dresden gekommen ist, sich von ihrem Mann getrennt. In dieser Phase, die meisten können mit dieser enormen Belastung, vor allem dieser psychischen Belastung, nicht umgehen. Ich selber hatte von Gott eine enorme Gesundheit oder eine sehr starke Gesundheit und eine sehr gute Kondition mitgekriegt, die mir die 8 Jahre lang das alles ermöglicht haben, das überhaupt durchzustehen und das alles zu machen. Und ich habe natürlich alles versucht im Glauben zu machen und ganz klar gespürt, wie Gott seinen Segen über die ganze Geschichte gelegt hat und uns die Kraft gegeben hat, es durchzustehen, dass es nicht ein einziges Mal in diesen 8 Jahren auch nur annähernd die Frage aufkam oder der Gedanke, jetzt gehen wir getrennte Wege, wir schaffen das nicht mehr und jeder macht, was er will. Das wäre für die Kinder die größte Katastrophe gewesen und für uns selber nachher auch.
Lebt man eigentlich in solch einer so schwierigen Situation über viele Jahre hinweg einfach von Moment zu Moment?
Auf eine Art ja, weil sie haben nur im Blick, wie kann ich das Kind retten, wie kann ich dem Kind möglichst viel Freude machen, um ihm das Leben praktisch nicht zu schwer zu machen und wie kann ich gucken, dass die anderen Kinder trotzdem nicht völlig hinten runterfallen. Das ist nicht einfach. Der Tobias hat ja praktisch nichts gegessen. Er hat ja ganz am Anfang nach einem halben Jahr die Nahrung verweigert, weil es ihm so schlecht ging und gar nichts mehr gegessen. Und dann musste er mühsam das Essen wieder lernen, das vor allem das Schlucken. Und es war dann so, dass die Ärzte uns geraten haben, damit überhaupt irgendwie was zu sich nimmt, weil das Problem war immer, dass er Gewicht kriegt, dass er einfach das, was er haben will, essen soll. Und dann kam es öfter vor, dass er am Essen saß und das, was auf dem Tisch war, wollte er nicht. Und das bat er um was anderes. Und meine Frau ist sofort aufgestanden, hat ihm was anderes gekocht. Und die Mädchen mussten zugucken. Und du musst natürlich aber den Mädchen dann sagen, euch können wir das nicht jedes Mal machen, weil wir wollen ja keine völlig verzogenen Kinder nachher haben. Wir können euch nicht jeden Tag nach Wunsch praktisch kochen, wenn das Essen auf dem Tisch steht. Und das war nicht ganz einfach für diese ganzen Dinge praktisch mitzuerleben, wie es bei ihm ein bisschen Unterschiede gemacht worden sind. Aber trotzdem, wenn sie dann wieder gesehen haben, wie schlecht es ihm ging, wie oft er auch bei der Mahlzeit gespuckt hat, durch diese starke Verschleimung, die er hatte im Hals, und sie dann mit angesehen haben, wie schlecht es ihm ging, dass er immer nur mit Ernährungsrucksack rumlaufen durfte, mit einer Leitung, wo sein Bewegungsradius begrenzt war, wie oft seine Ärmchen oder sein Füßle gebrochen hatte. Da haben sie das dann durch das Erklären und durch den Beistand von Gott, durch die vielen Gebete im Hintergrund, haben sie das dann doch wirklich ganz gut gemeistert. Und ich glaube, der Hauptgrund war, warum das auch nicht passiert ist, ist zum einen unser persönlicher starker Glaube. Und zum zweiten habe ich versucht, wir haben viele Verwandte und Bekannte in Europa, in verschiedenen Staaten, haben wir versucht, so viel wie möglich Beter hinter uns zu kriegen, die für die Familie und vor allem für das Kind beten. Und diese Gebetswand hat man ganz klar und eindeutig gespürt. Und es war wirklich toll. In Irland oder in Nordirland haben wir jemanden kennengelernt im Urlaub vor vielen Jahren. Da hat eine komplette Kirchengemeinde jeden Sonntag öffentlich für das Kind gebetet, obwohl die meisten ihn ja überhaupt nicht kannten. Die haben ein Bild von mir natürlich gekriegt und haben immer am Freitagabend gefragt, ich soll eine Mail schreiben, wie es ihm ging, dass sie praktisch für Sonntag wieder was Neues zu berichten haben. Und das war sicher diese Gebetswand, das Wichtigste, was wir hatten, um das Ganze durchzustehen, sowohl von der Kraft als vom Schmerz, als dass die Familie nicht zerrissen wird.
Eingangs haben wir schon gesagt, am Anfang war die Diagnose gar nicht klar. Sie dachten noch, es sei Mukoviszidose und dann stellte sich heraus, es sei eine seltene Autoimmunkrankheit gewesen, was Tobias hatte. Hatte man dann überhaupt eine Ahnung, was das dann ganz genau für Folgen haben würde?
Also es war so, Mukoviszidose hat man, glaube ich, 7-mal getestet, weil sie immer davon ausging, er hat es, konnte aber nie nachgewiesen werden. Und als dann rauskam, dass es diese Autoimmunerkrankung ist, da war er 4,5 Jahre, so lange hat es gedauert, bis sie es rausbekommen hatten, gab es zu dem Zeitpunkt nur 16 Kinder in Deutschland, die gleiche Krankheit hatten. Und die Erfahrung war sehr schwierig, weil das nicht wie bei einer Grippe ist, das praktisch ein Symptom, eine Krankheit lauter ähnliche Symptome hat, sondern diese 16 Personen sind in völlig unterschiedlichen Verläufen gewesen. Und der Tobias hat diese Immunkrankheit leider in der schlimmsten Form von allen gehabt. Das hat nämlich bei ihm alle Organe betroffen, wobei die Lunge und die Leber das gefährdetste Organ waren. Die waren am stärksten betroffen. Und dadurch gab es keine Erfahrungswerte, sondern die Ärzte mussten sich praktisch langsam herantasten und haben das wirklich toll gemacht. Und ich muss auch sagen, das deutsche Gesundheitswesen hat uns unglaublich unterstützt. Sie haben uns keine Steine in den Weg gelegt. Sie haben alles getan, was irgend möglich war und auch bezahlt für das Kind, um es zu retten, auch wenn es leider am Schluss dann doch nicht funktioniert hat, weil Gott einen anderen Plan mit ihm vorhatte.
Wir haben hier zu Gast in der Lebenshilfe-Sendung bei Radio Horeb Johannes Roller. Er ist Autor des Buches Sonnenfarben vom traurig schönen Leben mit unserem Sohn. Er beschreibt darin die acht Jahre mit dem Sohn Tobias, der mit 8 Jahren an einer schweren Autoimmunerkrankung gestorben ist. Und wir hören raus hier in diesem Gespräch mit Johannes Roller, dass neben dem Schmerz eben auch eine ganz eigene Freude und ganz eigenartige Farben in diesem Leben waren, denen wir versuchen, in dieser Sendung nachzuspüren. Es geht gleich weiter nach einer Musik. Merci la vie heißt dieses Stück von Kathi Stimmer-Salzeder. Danke für das Leben oder danke das Leben. Passt zu Johannes Rollers Geschichte von seinem Sohn Tobias, der nur 8 Jahre gelebt hat, aber bei der Familie und nicht nur bei der Familie eine ganz große Dankbarkeit hinterlassen hat. Herr Roller hat uns gerade vorhin erzählt, dass rund 500 Menschen zu der Beerdigung von Tobias gekommen sind, von denen die Familie gar nicht gewusst hatte, dass Tobias so einen Eindruck bei ihnen hinterlassen hat. Auch viele Leute, die im Krankenhaus mit ihm zu tun gehabt haben, also einem Kind, das im Grundschulalter normalerweise einfach erst einmal das ganze Leben liegt noch vor ihm. Für Tobias war es schon abgeschlossen zu dem Zeitpunkt. Er hat eine außergewöhnliche Reife gehabt. Vielleicht, Herr Roller, können Sie uns da nochmal von erzählen, weil Tobias hat ja vieles nicht gekonnt, was andere Kinder in dem Alter können, nämlich einfach frei rumlaufen, draußen toben und so weiter. Aber es hat dafür Dinge gegeben, die konnte er, das ist ganz außergewöhnlich für einen 8-Jährigen.
Doch, das war wirklich enorm. Er durfte vieles nicht. Er durfte in kein Schwimmbad gehen wegen der enormen Ansteckungsgefahr. Dann war natürlich der ganze Körper verkabelt mit Zugängen, erst ein Port, dann später ein Hickman und was er alles hatte, einen künstlichen Zugang in den Magen rein. Dann hat er sich ja ständig irgendwas gebrochen. Er durfte als kleines Kind kein Fußball spielen. Er konnte praktisch fast nichts machen. Aber er hat eine unglaubliche Fähigkeit gehabt und das waren 2 Sachen. Das heißt, das eine war, er ist enorm kreativ, er hat Ideen gehabt, er ist wirklich nur so vor Ideen, hat er gesprüht. Und wenn er irgendwo war, saß er nicht im Sessel und wusste nicht, was tun. Er hat irgendetwas gefunden, was er machen konnte. Als er in der Klinik war, zum Schluss hat er noch ein Rezeptbuch angefangen und hat eigene Rezepte kreiert, eigene Teesorten zusammengemischt. Und dann süß hat immer dann eine Handvoll geschrieben, weil er die Grammzahlen natürlich in dem Alter noch nicht so richtig konnte und hat es praktisch sich bildlich irgendwas überlegt und hat solche Dinge gemacht. Und sein Glück war, dass er praktisch immer versucht hat, andere glücklich zu machen, was ihm Freude gemacht hat. Also er war zu einer Hochzeit eingeladen, wo alles dramatisch vorher war, ob er hin kann oder nicht, weil er plötzlich einen heftigen Fieberschub bekam und er war tief traurig, dass er nicht hin durfte. Und dann stellte sich am Abend direkt vor der Hochzeit raus, dass das Fieberthermometer kaputt war in der Klinik. Und sie sind stutzig geworden, haben 2. genommen, hat auch das hohe angezeigt und haben sie ein 3. geholt. Und dann kam raus, dass 2 Fieberthermometer kaputt waren und er eigentlich gar kein Fieber hatte und trotzdem fiebersenkende Mittel gekriegt hatte. Und dann war natürlich die Freude riesig. Und für die Hochzeit, wo er die Trauringe reintragen durfte, wo er praktisch auserwählt war, praktisch die zweite Hauptperson fast zu spielen nach dem Brautpaar und dem Pfarrer, war für ihn ein Riesenglück, das zu machen. Und für die hatte er ein eigenes Gedicht geschrieben gehabt, weil die Dame war früher bei dem Kinderarzt, wo er war, als Arzthelferin tätig, hatte ihm zum Abschied einen wunderbaren Affen geschenkt, der eine Banane ist, den hat er Charlie getauft und ist dann weggezogen. Und als sie dann heiratete, hat sie ihn eingeladen und dann hat er über diesen Affen Charlie ein ganz goldiges Gedicht geschrieben und nach seinen Worten. Und so hat er immer versucht, irgendetwas draus zu gestalten, war eigentlich überhaupt kein unzufriedenes oder unglückliches Kind. Auch in der Klinik, wenn es ihm richtig schlecht ging am Schluss, Dann ist er nicht hergegangen und hat über Gott geschimpft. Er hat einen wirklich goldigen, kindlichen Glauben gehabt, sondern dann hat er abends gesagt mit matter Stimme, Papa, heute sollst du beten. Er wollte jeden Abend sein Abendgebet sprechen, und es war aber immer ein freies, also es war kein Fäßchen, was er aufgesagt hat. Er hat jeden Abend frei gebetet und hat immer erst mal gedankt für den schönen Tag. Und wenn es ihm so schlecht ging, aber nicht, weil er dann ärgerlich war, sondern weil er die Kraft nicht hatte, dann hat er nur gesagt, Papa, heute sollst du beten. Und ich glaube, das war sein Riesenglück in seinem Leben, diesen kindlichen Glauben, den er hatte, und seine enorme geistige Fähigkeit, sich kreativ mit irgendwas selber zu beschäftigen und immer irgendwas Eigenes auszudenken und damit praktisch seinen Tag sinnvoll auszufüllen.
Ja, man staunt, also auch in dem Alter hat sich so ein Fotobuch über sein Leben zusammengestellt, und diese ganz schwierigen Basketter-Sterne, die können ja schon große oft nicht basteln, die hat er damals hingekriegt. Also er muss wirklich... Er hat
uns versucht beizubringen, und sie haben es leider nicht hingekriegt in der Klinik, und dann hat er sie ihnen alle fertig gebastelt, aber ohne Anleitung. Mhm. Also er hat es einmal gesehen, wie man es macht, und dann hat er es hingekriegt und hat die sogar Mini. Die haben in der Adventsuhr, die Kinder kriegen immer vor Weihnachten etwas, jeden Tag in der Adventsuhr geschenkt, ein Adventskalender für den Kaufladen und Puppenstube. Und er hatte ihnen noch praktisch, bevor er starb, in der Klinik ganz kleine Basetta-Sterne gemacht und hat die praktisch mit dem Zahnstocher zusammengebastelt und für sie für den Kaufladen oder die Puppenstube gebastelt, was die Kinder dann ein halbes Jahr nach seinem Tod praktisch bekommen hatten. Was an dem Abend natürlich ein sehr bewegender Moment gewesen ist.
So, das Geschenk noch vom Brüderchen zu bekommen.
Genau, dass er selbst am Sterbebett praktisch noch überlegt hat, wie kann ich denen noch eine Freude machen.
Tobias ist trotz all der Schwierigkeiten in den Kindergarten gegangen und sogar auch in die Schule später. Wie konnte das denn gehen?
Also im Kindergarten durfte er immer zeitweise gehen. In der Phase, wo er dort war, war er also nicht mal die Hälfte der Zeit dort, weil er fast immer daheim war, weil er krank war. Und als er aus dem Kindergarten rauskam, ist er in die erste Klasse gekommen und hat die komplette erste Klasse ohne einen Krankheitstag überstanden. Das war wirklich enorm, hätte man nie damit gerechnet. Außer er musste halt regelmäßig in die Klinik gehen wegen seiner Infusionen, was er alles gekriegt hat. Und den Untersuchungen, aber es ist nicht ein Tag, hat er wegen Krankheit gefehlt. Und genau in diese Phase, er hatte die erste Hälfte vom ersten Schuljahr hinter sich, kommt ein Anruf aus Freiburg zu uns, wir sollen zu Ihnen runterkommen mit dem Kind, Sie müssten mit uns was Wichtiges besprechen, wir hatten keine Ahnung, worum was es geht. Wir sind in Freiburg angekommen, in der Sprechstunde, er war dabei, und dann sagt der Arzt zu uns, wir hätten nur noch eine Möglichkeit, entweder wir machen eine Knochenmarkstransplantation oder das Kind wird praktisch sehr zeitnah starten. Da haben wir natürlich einen riesen Schock gekriegt in dieser Phase, vor allem, weil es ihm so gut ging wie noch nie. Er hat dann das Schuljahr normal beendet, ohne Krankheit. Wir sind danach in England im Sommerurlaub gewesen. Das war auch ins Ausland, hat er die Verwandten und Bekannten getroffen, gesehen. Er war in diesem Sommerurlaub sowas von fit. Es war wirklich fast wie ein Abschiedsurlaub im Nachhinein. Er konnte mehr baden mit einem Neoprenanzug, trotz seiner Pack, die er hatte, und seinem Port, der oben eingesetzt war. Er konnte im Meer baden, er hat Fußball am Strand gespielt, er hat sich keinen Fuß verknackst, er hat sich nichts gebrochen, gar nichts. Es war wirklich 3 Wochen ein Urlaub wie Abtauchen in eine andere Welt. Wir waren wie eine völlig normale Familie und sind dann aber wieder rausgerissen worden durch diese nächste, also dann haben wir uns für die Stammzellentransplantation entschieden und dann praktisch da rausgerissen. Das heißt, es war immer so ein Wechselbad. Kindergarten ging sehr schlecht. Die erste Klasse ging ihm so gut, dass wir dachten, jetzt hat er es endlich geschafft. Also nicht, dass er gesund wird, aber dass es ein normaleres Leben wird. Und genau mitten in dieser Phase kommt diese Meldung, dass das nicht anders geht. Wir haben einen Traumurlaub in England. Und dann kam er in die Klinik und hat dann das komplette 2. Schuljahr in der Klinik verbracht mit Klinikunterricht. Und dann hat seine Schulklasse persönlich praktisch nie mehr gesehen. Es gab dann so ein Ping-Pong-Heft, was jede Woche hin und her ging zwischen den Schülern von seiner Schule und ihm, wo sie ihm was reingeschrieben hat und er ihm wieder was reingeschrieben hatte. Aber am Schluss war er keinen einzigen Tag mehr in der Schule.
Das heißt, von dieser Stammzelltransplantation ab, dann wurde es nochmal ein wirklich steiniger Weg.
Er war wirklich sehr steinig. Das heißt, zunächst wirkte es, wie wenn die Transplantation gelungen wäre. Er ist dann Ende November entlassen worden nach Hause. Und es wirkte so, wie er es geschafft hat. Er ist klar mit seiner Glatze und allem durch die Chemotherapie. Hat er auf so einem kleinen Trampolin in seinem Isolierzimmer hat er Sport gemacht, ist gehüpft, ist entlassen worden, ist mir gedacht, neu, so viel Kraft, wie der jetzt schon wieder hat. Dann war er kaum daheim, eine Woche, und dann musste er wieder eingeliefert werden, weil er komplett zusammengebrochen war fast. Lag noch mal 14 Tage in der Klinik. Und dann ging es ihm wieder bergauf und ist dann vor Weihnachten entlassen worden. Und dann hatten wir ein traumhaftes Weihnachtsfest. Da ging es ihm im Verhältnis zu seiner Situation relativ gut. Auch Silvester relativ gut. Er durfte halt nicht in die Kirche gehen und nichts machen. Da hat man daheim im Internet dann für ihn einen rausgesucht, einen Kindergottesdienst mit Krippenspielen, was so dazugehört, dass er zumindest den christlichen Rahmen daheim hat, auch wenn er anders ist. Und da sind wir praktisch das letzte Mal abgetaucht in wie eine eigene Welt auf eine Art nach diesen Klinikaufenthalten. Und dann ging es aber nach Silvester relativ schnell bergab, so dass ich meinen 50. Geburtstag, den ich Ende Januar gefeiert hätte, komplett abgesagt habe und dann gar nichts gemacht hat, weil es ihm so schlecht ging, so viel schlechter ging, dass er auf keinen Fall hätte mit können und einer bei ihm hätte bleiben müssen. Haben ihn dann in der Familie gemeinsam gefeiert. Er musste jeden zweiten Tag in die Klinik zur Kontrolle und dann ist er Ende März war es, dann haben sie ihn dann in der Klinik nicht mehr heimgelassen, weil es so schlecht ging und von da an ist er praktisch bis zum Schluss in der Klinik geblieben.
Das heißt, das, was die meisten von uns jetzt im vergangenen Jahr erstmals kennengelernt haben, Quarantäne, nicht rausgehen dürfen, andere nicht treffen dürfen, das hat Tobias sein halbes Leben lang gehabt.
Genau, es war nicht einfach. Auch von klein auf, als wir in München waren, da sind sie immer in einem Isolierzimmer gewesen, auch wir Eltern, da bist du nicht rausgekommen. Da war ein Fliegengitter am Fenster, da hast du nicht meinen Kopf rausstrecken können. Und du bist Tag und Nacht in einem kleinen Zimmer eingesperrt gewesen. Also ich wünsche es keinem, das ist nicht einfach, wenn sie praktisch so gut wie nicht rauskommen. Und wie es jetzt in Corona war, wie es der breiten Masse gegangen ist und Sie wissen ja selber, dass die, die es miterlebt haben, wie unglücklich die Leute waren, dass sie in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt worden sind. Und das war für ihn, wenn man so will, das ganze Leben. Aber er hat es mit Gottes Hilfe toll gemeistert und war wirklich nie unzufrieden.
Sie sagen immer, er war kein unglückliches Kind. Er hatte schmerzhafte Momente. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch die Geschichte von einer Geburtstagsfeier, wo er am Fenster zugucken musste, weil er einfach nicht raus durfte wegen seines Gesundheitszustandes. Erzählen Sie doch mal, wie es dann weiterging.
Ja, das war auch eine Begebenheit. Das ist wirklich ein Geschenk des Himmels gewesen. Das war der Geburtstag seiner jüngeren Schwester. Er stand am Fenster und durfte nicht dazu, weil es ihm schlecht ging und er wegen der Ansteckungsgefahr. Da hatten wir zum Glück war es ein Tag im Frühjahr, wo das Wetter so war und warm genug war, dass man den Kindergeburtstag draußen feiern konnte. Und er stand am Fenster und was er eigentlich selten tat, er weinte, dass er praktisch eingesperrt ist und mit seiner Schwester und den vielen draußen nicht Geburtstag feiern konnte, komplett abgeschirmt werden musste. Und er hatte sich ein Mikroskop gewünscht, schon länger. Und was mir noch nie passiert ist, im Internet habe ich ein Mikroskop bestellt. Und bei der ersten Firma, wo ich es bestellt habe, kam es einfach 3 Wochen nicht. Ich habe wie oft angerufen, Mails geschrieben. Irgendwann war ich ärgerlich, weil die es überhaupt nicht hingekriegt haben und habe dann gesagt, sie sollen es lassen. Ich bestelle es woanders und hatte es ein paar Tage vorher bei einer anderen Firma bestellt. Und ich wusste aber nicht, wann das Mikroskop kommt. Und der Kindergeburtstag fing um 2 an und ich weiß nicht, 10 oder 5 vor 2 klingelt es an der Haustür und Tobi dachte natürlich, da kommt wieder ein Kind zu dem Kindergeburtstag und dann war es der Paketträger und brachte genau in diesem Moment dieses Mikroskop für ihn und dann war das, hätten sie sein Strahlen sehen sollen, also das Mikroskop war und die ganze Traurigkeit, dass er draußen nicht dran teilnehmen kann, war wie hinweggefegt und er hat mit mir den ganzen Mittag das Mikroskop angeguckt, zusammengebaut, die Beschreibung durchgelesen. Und im Haus lauter Sachen gesucht, was er angucken wollte. Und man muss dazu sagen, es war sein Wunsch, das Mikroskop. Und er hatte vorher im Internet als 7-Jähriger überall recherchiert und sich selber ein Mikroskop rausgesucht, wo er dachte, dass das für ihn praktisch passen würde. Und damit war die ganze Situation gerettet. Und da muss ich sagen, Ich kann nur sagen, das hat Gott so gerichtet und so gelenkt, dass das erste Mikroskop völlig unverständlicherweise nicht gekommen ist und dann die zweite Bestellung erfolgen musste und es genau zu dem Zeitpunkt kam, wo dieser Kindergeburtstag stattgefunden hat, um ihm auch eine Freude zu machen, wo er sich so drauf gefreut hatte, wenn er jetzt an dem anderen Sachen nicht dran teilnehmen kann. Und es sind wunderbare Freuden, die man mit Gott erlebt, die einem im Leben sehr viel Kraft geben und die man nie vergisst.
Eine besondere Rolle haben in Ihrer Geschichte auch die Regenbögen gespielt.
Ja, die Regenbögen, die haben eine ganz zentrale Rolle gespielt und die geben mir bis heute die Kraft, dass die Entscheidungen die richtigen waren. Sie müssen sich überlegen, wenn Sie Entscheidungen treffen, wo es um das Leben oder Tod eines Kindes geht, das ist anders, wie wenn Sie das falsche Auto bestellt haben, da haben Sie vielleicht viel Geld kaputt gemacht, aber das ist alles reparabel. Aber wenn Sie bei einem Kind in solcher einer Phase Entscheidungen treffen, vor allem gegen den Rat der Ärzte oder Mediziner, dann ist das nicht einfach. Und da gehen Sie lange vorher und lange nachher mit schlaflosen Nächten, wo man sowieso nicht viel schlafen konnte, schwanger damit. Und der erste ganz große Regenbogen, und das war ein unglaublicher Regenbogen, wo es ja auch im Buch abgebildet ist, die mir aus dem Patientenzimmer vom Tobias raus fotografiert hatten, kam, nachdem die Ärzte uns geholt hatten. Sie wollten mit uns was besprechen wegen der zweiten Stammzellentransplantation. Und wir waren in dem Besprechungszimmer und sie legten dar, wie es ihm geht und dass sie vorhaben, nochmal von vorne anzufangen, aber mit der härtesten Stufe, mit einer ganz starken Chemotherapie, mit Bestrahlung und allem. Und wenn Sie seinen Zustand gesehen haben, in was für einem erbärmlichen Zustand das Kind in dem Moment, in der Phase gewesen ist, sagt jedes normale Elternteil, was tagtäglich am Bett ist, das kann das Kind überhaupt nicht überstehen. Das hat gar nicht die Kraft dazu. Und dann habe ich zu den Ärzten gesagt, ich stimme dem Ganzen zu, an dem Tag, wo es ja so stabil ist, dass eine Aussicht drüber besteht, dass er praktisch auch diese Stammzellentransplantation, diese erneute praktisch auch durchstehen kann. Und habe ihn ganz klar abgesagt. Wir haben uns dann geeinigt, der Spender soll nochmal spenden. Es wird alles eingefroren, dass wenn man es braucht, dass man es relativ zügig dann durchführen kann. Und ich kam dann zurück, kam in das Zimmer zum Tobias. Der wollte natürlich wissen, um was es ging, weil er sehr wissbegierig war und alles genau auch von seiner Krankheit wissen wollte. Kam in das Zimmer und kurze Zeit später kommt dieser unglaubliche Regenbogen, den wir dann auch aufgenommen hatten, der innen, wie es im Buch zu sehen ist, ein ganz hell ist, dann der doppelte Regenbogen und außen richtig dunkel ist, wie wenn es praktisch der Eingang in die Himmelspforte ist. Und im ersten Moment habe ich das auch nicht realisiert, aber am Abend, als ich dann Zeit hatte zum Nachdenken, als Tobias eingeschlafen war, war mir klar, den hat Gott uns geschenkt, diesen Regenbogen, um uns ganz klar zu zeigen, es war die richtige Entscheidung, die wir getroffen haben, die auch rückblickend, wenn man das anguckt, wie das dann weitergegangen ist, absolut die richtige Entscheidung gewesen ist, also aus Sicht des Kindes.
Die Pforte zum Himmel war damals schon nicht weit.
Näher als wir dachten. Keiner hätte vermutet, weder die Ärzte noch wir, zu dem Zeitpunkt, wo der erste Regenbogen kam, dass es gerade noch 4 Wochen gehen wird.
Erzählen Sie uns doch, wie es dann war, als dann nach diesem langen Kampf Tobias tatsächlich starb.
Ja, das war ganz, ganz schwer. Es war, also morgens hatte ich mich ja die Nacht gemacht bei ihm wieder in der Klinik. Ich hatte mich morgens von meiner Frau verabschiedet, weil die jüngste Tochter den Abschied in der 4. Klasse hatte, aufs Gymnasium dann kam und bettelte, dass der Papa dazukommen soll. Ich habe mich vom Tobi verabschiedet mit einem Lächeln. Er war ganz matt und sagte, Tobi, wir sehen uns ja am Mittag wieder. Ich komme so schnell wie möglich, wenn alles vorbei ist, wieder zu dir. Er hatte nicht mehr viel Kraft, aber wir haben uns nochmal so verabschiedet. Ich ging zu dem Fest, kam mittags zurück und habe mein Kind ab dem Mittag nicht mehr in einem ansprechbaren Zustand gehabt. Das heißt, ohne es zu wissen, war die Verabschiedung morgens die letzte von ihm, wo man mit ihm mental reden konnte. Und dann ging es ganz schnell. Am Abend wurde die Lage immer dramatischer. Sie haben dann noch schnell eine Drainage gelegt, weil er einen Pneumothorax gekriegt hatte, nach einer Lungenbiopsie. Dann habe ich geguckt, dass meine Frau herkam, dass die auf 11:30 war, glaube ich, gebracht worden ist. Mein Bruder, den hatte ich dann schon informiert, dass es schwieriger werden könnte, hat meine Frau hochgebracht, ist dann um 11:30 zu den Kindern gegangen und hat bei den Kindern in der Wohnung sich aufgehalten, während sie geschlafen hatten. Und dann hatten wir eine ganz tolle Ärztin, die eigentlich frei hatte, aber merkte, dass es ihm immer schlechter ging, also abends eigentlich frei gehabt hätte, merkte, dass es ihm Tobias schlechter ging und da geblieben ist, nur wegen ihm. Und die sagte dann gegen 12, wir sollen unbedingt die Kinder holen, die brauchen das. Ich hatte erst gedacht, die Kinder fernzuhalten von dem Sterben oder von dem Tod. Und dann hat mein Bruder die Kinder mitten in der Nacht hochgefahren. Sie sind dazugekommen. Sie haben ein zweites Bett reingeschoben auf die Intensivstation, dass meine Frau und die Kinder neben ihm legen konnten. Ich stand an seinem Köpfchen und es war genau die richtige Entscheidung. Das, was heute gemacht wird, dass alle vom Tod ferngehalten werden, vom Leid ferngehalten werden und nur die schönen Seiten des Lebens praktisch mitkriegen sollen und von allem anderen bewahrt bleiben, wäre genau das Falsche gewesen. Es war die richtige Entscheidung. Die Kinder sind bis heute dankbar, dass sie dabei bleiben konnten und bis zum Schluss ihrem Bruder praktisch beistehen konnten. Und auch wenn sie das alles miterlebt haben, als dann die Geräte abgeschaltet wurden und dann das Kind aufhörte zu atmen und hat er künstliche Beatmung gehabt und die Lunge war voll Blut gelaufen. Das hat man gesehen, wie das abgesaugt worden ist. Das war nicht sehr schön. Das mitgekriegt haben sie danach, ist eine Totenstille in dem Raum zunächst gewesen. Die Monitore sind alle abgeschaltet gewesen vom Ton, dass man nichts hört, sonst hätte es ja geklingelt an allen Ecken und Enden, wenn die Werte nicht mehr stimmen. Und die Kinder haben praktisch diesen Moment mit einer, also ganz toll gemeistert und für sie eindrücklich das Ganze miterlebt. Und es prägt sie bis heute, aber im positiven Sinne. Sie haben jetzt nicht einen Schock davon gekriegt, sondern sie haben den Ernst des Lebens mitgekriegt, was der natürliche Lauf war, und haben für Tobias dann versucht, was sie noch tun konnten. Sie haben ihn dann, wollten ihn dann noch waschen und sind mitten in der Nacht heimgefahren, haben seine Lieblingskleider geholt, um ihn praktisch umzuziehen, bevor er dann im Keller, in dem Kühlraum aufbewahrt worden ist für die Beerdigung, und haben alles getan, um ihm praktisch die letzte Liebe, die sie konnten, ihm zu erweisen. Und da bin ich der Ärztin bis heute unglaublich dankbar, dass sie das mir ans Herz gelegt hat, die Kinder zu holen. Ich hätte es im Affekt nicht getan, wobei es mich selber auch getroffen hat. Ich habe meinen Vater leider schon verloren, als ich 5 Jahre alt war. Und wir durften zu ihm nicht mehr in die Klinik am Schluss, weil er auf der Intensivstation an vielen Schläuchen natürlich hing. Es war ein unangenehmer Anblick. Und sie wollten es uns ersparen. Er ist durch einen ärztlichen Kunstfehler leider ums Leben gekommen. Und ich durfte ihn nicht mal mehr im Sarg am Schluss sehen. Und das ist mir, bis heute geht mir das nach, dass ich das nicht durfte. Und die Kinder haben dann dem Tobias, sind sie losgezogen mit meiner Frau und haben einen Stoff rausgesucht, wo sie denken, der wird ihm besonders gefallen. Und haben dann für sein Kissen und seine Bettdecke einen neuen Bezug selber genäht, die Mädchen. Und haben ihn dann praktisch mit eingebettet in den Sarg und haben noch einen Blumenschmuck und alles gemacht. Und haben toll, wirklich toll für ihre Verhältnisse und ihr kleines Alter einen Abschied für das Kind gemacht. Und das gibt ihnen Kraft bis heute, dass sie für ihn alles getan haben, was sie konnten.
Ich denke, das, was Sie erzählen, Herr Roller, stülpt wirklich die Vorstellung von Sterben, von Leid und so weiter etwas um. Eben, man versucht, dem auszuweichen. Sie haben gesagt, selbst die Großen, dass man Kinder ranlässt, ist sowieso schon fast ein Tabu. Aber Sie haben gesagt, wenn man durchgeht, also wenn man wirklich durchgeht, und ich denke, für Sie als Familie war das Sterben von Tobias auch selbst ein Durchgang. Er ist ja nicht einfach weg gewesen. Sie haben gesagt, er ist noch unglaublich nah und präsent für Sie. Das alles hätten Sie nicht gehabt, wenn Sie versucht hätten, dem allen auszuweichen. Ist das richtig?
Das ist absolut richtig. Und ich kann nur allen Zuhörern sagen, Sie können es eigentlich nur nachmachen, weil ich glaube oder habe es selber gemerkt an uns, wenn man dem Schmerz ausweicht und praktisch nicht sich auf den Trost von Gott verlässt, den er uns gegeben hat, und diese vielen Sachen wie das Mikroskop, die Regenbögen und viele, viele andere Dinge zwischendurch, die ich nicht alle erzählen konnte jetzt in dieser kurzen Zeit, glaube ich, dass der Trost, wenn wir den nicht von Gott bekommen hätten, ein verlorener Trost, viel schlimmer wäre für uns bis heute nachwirkend wie ein geringerer Schmerz, weil man versucht hätte, alles zu verdrängen. Ich glaube, dass es uns richtig gut geht und Gott uns richtig toll gelenkt hat und begleitet hat durch diese ganze Phase, dass wir es genau so durchgemacht haben und nicht das Kind alleine gelassen von klein auf. Wir haben ein tolles Bild von ihm, was er für Fähigkeiten hatte, was er für einen süßen kindlichen Glauben hatte, wie er für die Familie immer neue Sachen überlegt hat. Es wäre eine Tragik, wenn wir diese ganze Freude in unserem Herzen, die wir von ihm haben, nicht gehabt hätten, wenn wir praktisch ihn einfach gelassen hätten und er vielleicht dann sehr früh gestorben wäre. Und dadurch, dass wir immer rund um die Uhr bei ihm waren, war auch die Klinik für ihn nicht fremd. Also er hat nur einmal bei der Stammzellentransplantation gefragt, Papa, wann darf ich wieder heim? Wie lange dauert es? Und dann habe ich zu ihm nur gesagt, das ist wie bei einer Krankheit, bei einer Grippe. Der eine ist nach ein paar Tagen gesund, der andere braucht es anderthalb Wochen und der dritte ist länger als 14 Tage. Das kann man früher nicht sagen, das ist abhängig von deinem Körper. Das hat er geistig verstanden und hat mich nicht einmal mehr bis zu seinem Tod gefragt, wann darf ich nach Hause kommen. Und ich glaube, dass dieser Trost, den wir kriegen von Gott, eine solche Bereicherung ist, die viel mehr wirkt, wie wenn wir praktisch alles von uns ferngehalten hätten und weniger Schmerz in Anführungszeichen hätten erleiden müssen, weil das Durchtragen, das ist eine Erfahrung auch bei den Mädchen bis heute, die sie bis zu ihrem Lebensende im positiven Sinn begleiten wird.
Und den Gedanken möchte ich jetzt auch gerne am Ende unseres Gesprächs stehen lassen, Herr Roller, denn ich würde gerne noch die wenigen Minuten, die uns bleiben, hier in der Sendung unseren Hörerinnen und Hörern überlassen. Vielleicht möchte jemand anrufen unter 089 517 008 008. Die Nummer zur Lebenshilfesendung Sonnenfarben vom traurig schönen Leben mit unserem Sohn. Johannes Roller, der Vater von Tobias und der Autor des gleichnamigen Buches, ist unser Gast und Sie können mit ihm sprechen unter 089 517 008 008. Sonnenfarben. Es geht um das Leben von Tobias Roller, der nur 8 Jahre alt wurde, aber bei seiner Familie und bei seinen Freunden und Bekannten ganz tiefe Spuren hinterlassen hat. In einem kurzen Leben, das von außen eigentlich als nur ein einziger Leidensweg aussieht, aber von innen betrachtet, aus der Perspektive der Familie sieht es anders aus. Da sind viele Farben in diesem Leben gewesen mit Tobias. 089 517 008 008 ist die Nummer, die Sie zu dieser Sendung führt. Wir haben Herrn Roller lange erzählen lassen, weil es einfach eine sehr berührende und schöne Geschichte ist, die im Grunde für sich selbst spricht. Deshalb, wenn Sie anrufen möchten, müssen Sie das jetzt schnell tun. Eine Hörerin, Herr Roller, hat angerufen und hat gesagt, von ihrer Frau ist sehr wenig zu hören gewesen jetzt in dem Ganzen. Möchten Sie vielleicht ein paar Worte noch dazu sagen, wie Ihre Frau das alles erlebt hat?
Gar kein Problem. Meine Frau hat sich wirklich rührend um das Kind genauso gekümmert. Sie hat aber mir die ganze Entscheidung in die Hand gelegt, dass ich das mit dem Kind machen konnte. Sie hat dem Kind jeden Tag in der Klinik nach Wunsch gekocht, weil wir wohnten nur 10 Minuten von der Klinik entfernt, hat das alles für das Kind gemacht. Sie hat ihn tagsüber natürlich immer gehabt, ist bei den Ärzten, Arztterminen dabei gewesen und hat natürlich versucht, den Mädchen eine Geborgenheit zu geben, so gut sie das konnte. Das war schwierig. In München haben wir es abwechselnd gemacht, immer 14-tägig. Ich war 14 Tage unten, dann war sie 14 Tage unten. Das heißt, solange sie beim Tobias war in München, die 14 Tage, musste ich natürlich tagsüber arbeiten gehen und die Mädchen waren dann bei meinem Bruder. Die waren damals noch sehr klein, die waren 3 und 5 zu diesem Zeitpunkt. Oder bei meiner Mutter, die sie gewesen sind, die in der unmittelbaren Nachbarschaft wohnen. Und hat wirklich von ihrer Seite natürlich genauso alles für das Kind getan. Aber da es in der Sendung jetzt stark auch um das Leben von Tobias ging und Gott und die ganzen Sachen und die Entscheidung von mir halt getroffen worden sind, ist das jetzt stärker in den Vordergrund gerückt. Es soll aber überhaupt nicht in Schatten stellen, was meine Frau alles im Hintergrund geleistet hat.
Das heißt, Sie sind auch derjenige, der so mehr mit der Geschichte auch an die Öffentlichkeit gegangen ist.
Genau.
Und Deshalb genau auch bei der
Und das hängt daran, dass Gott auch in meinem Leben im Nachhinein einen roten Faden gegeben hat. Ich hatte beruflich völlig andere Ziele im Leben. Ich wollte nie in der freien Wirtschaft arbeiten und schon gar nicht in einer Klinik. Und bin hingeführt worden, in einer Privatklinik das Kaufmännische zu machen und habe so praktisch jahrelang vorher schon gelernt, mit Chirurgen, Ärzten die ganze Zeit zu verhandeln, was nicht ganz so einfach ist. Und habe mich Gott praktisch auf diese Arbeit vorbereitet, dass es mir danach viel leichter gefallen ist, diese ganzen Gespräche zu führen, wie wenn du als völlig von außen praktisch da herangehst. Und deshalb hat sie mir vertraut und hat das Ganze im Gebet begleitet.
Ja, danke für die Frage. Wir hören jetzt als nächstes erstmal uns zugeschaltet Herrn Maurer, der uns anruft aus Wolpertswende in der Nähe von Ravensburg. Herr Maurer, ich grüße Sie.
Grüß Gott, Frau Fröhlich. Grüß Gott, Herr Ola.
Grüß Gott, Herr Maurer.
Es ist was Bewegendes, ist zu hören, wie Gott, der Herr, uns stützt und uns Kraft gibt in allen Lebenssituationen. Das sind die Worte, sind nur gar keine Worte, wie Gott hier Ihnen beigestanden ist, vor allem aber auch durch das Gebet der Mitmenschen. Und ich kann nur alle Menschen motivieren, dass sie nicht versagen, wenn Gott sie prüft, sondern an ihn glaubt und ihm vertraut. Und ich kann Ihnen nur nochmals ein ganz persönliches, großes Dankeschön Ihnen, Ihrer Frau, mitbringen und mitgeben, was Sie hier geleistet haben, mit Gottes Hilfe. Ich bedanke mich für diesen wunderbaren Bericht Ihrer Familie und wünsche, dass viele hören und auch danach leben, wenn sie Probleme haben und nicht an was verheben.
Ja, danke schön, Herr Maurer, für diese bestätigenden Worte, die Sie uns geschenkt haben. Dankeschön, alles Gute. Herr Roller, noch die Hörerin, die vorhin angerufen hatte, die selbst nicht auf Sendung gegangen ist, sagt auch, sie betet gerne für Sie und Ihre Familie.
Doch, ganz herzlichen Dank. Ich würde vielleicht einen Gedanken gerne noch zum Schluss bringen. Im Volksmund heißt es ja immer so schön bei vielen, ich kann mich immer noch, wenn es dann drauf ankommt, am Schluss für Gott entscheiden, es hat noch Zeit. Wenn Sie die Geschichte von uns sehen, von meiner Frau und mir und dem Tobias, wir sind Tag und Nacht rund um die Uhr bei ihm gewesen. Wir haben ihn nie alleine gelassen und wir haben beide keine Möglichkeit gehabt, uns von ihm effektiv zu verabschieden, was vielleicht auch besser so gewesen ist für beide Seiten. Und wenn der Tobias nicht von klein auf diesen kindlichen Glauben gehabt hätte, er hätte am Schluss überhaupt keine Kraft mehr gehabt, sich mit Gott in der Art zu beschäftigen, was das überhaupt ist, und sich dann noch für Gott zu entscheiden. Und ich glaube, dass die meisten sich gewaltig irren, wenn sie meinen, das langt noch am Schluss, wenn es soweit ist, weil wir alle nicht wissen, wann wir abgerufen werden, wie schnell wir abgerufen werden, in welcher Verfassung wir abgerufen werden.
Also man kann nur im Augenblick immer alles geben.
Genau.
Es könnte jederzeit zu spät sein, ja. Danke noch dafür. Frau Bönig ruft uns noch an. Die möchte ich auch noch mit hineinholen in die Sendung. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Hier ist Frau Bönig. Ich möchte mich erstmal bedanken. Ein ewiges Vergelt's Gott für Ihre Ausführung und für das Buch, was Sie geschrieben haben. Wir haben einen ganz anders gelagerten Fall vor 26 Jahren, unsere dritte Tochter. Aber ich möchte es ganz kurz sagen, es ist eine lange Geschichte, aber ich habe am Ende des zweiten Schwangerschaftsmonats erfahren, dass unsere Tochter schwer krank ist und dass sie wahrscheinlich damit dann nicht lebensfähig ist. Und als ich beim Ultraschall war, und dann war mein erster Gedanke, mit dir passiert nichts, was der liebe Gott nicht will. Das war mein erster Gedanke und ich habe gedacht vom ersten Tag an, das ist egal, wie der liebe Gott das fügt. Wir werden das schaffen. Und mein Mann ist, also wirklich, wir sind beide gläubig. Und mein Mann hat hundertprozentig hinter mir gestanden. Es war eine ganz, ganz, ganz schwere Zeit, weil es gab, man möchte nicht, dass kranke Kinder geboren werden. Ich bin wirklich, also muss ich sagen, durch eine so schwere Zeit bei den Ärzten gegangen, dass sie eigentlich nicht zu ertragen war. Wir haben auch in der Kirche keine Antwort bekommen, keinen Halt bekommen. Es war Kreuzwegzeit und bei jeder Kreuzwegstation hat der Herr uns eigentlich gesagt, was er von uns möchte, was lebenswert ist und was es wert ist, so eine Situation zu tragen. Und ich bin dann auch an einen Arzt, habe ich mich dann überweisen lassen, in eine Klinik, katholische Klinik. Von dem Arzt wusste ich, dass er nie Abtreibungen macht und deshalb praktisch sich versetzen lassen hat in ein katholisches Haus, weil er selber katholisch war. Und dieser Arzt hat dann aber zum Schluss auch noch gesagt, er kann es nicht mitverantworten, dass ich das Kind noch 7 Monate trage, weil man weiß nicht, ob eine Sepsis ist, wenn das Kind stirbt und so weiter. Und dann wusste ich, wir sind wirklich am allerletzten Ende angekommen und es kann nur noch der liebe Gott fügen. Und jeder hat mir gesagt, wenn Sie eine Sepsis haben, dann werden Sie schon angekrochen kommen und so weiter. Ich kürze das jetzt ganz doll ab. Mhm. Es war jeder Tag vom lieben Gott getragen. Alles, was man uns gesagt hat, das funktioniert nicht, hat funktioniert. Unser Kind wurde nicht nach 9 Monaten, weil mir hat eine Ärztin, bei der ich dann war, erklärt, man hat so eine Festhaltetaktik als Mutter, wenn man weiß, man kann das Kind nicht haben. Nach 10 Monaten hat man uns gesagt, jetzt muss ich mich aber entscheiden, weil praktisch es dann medizinisch nicht mehr haltbar ist. Und wir sind in die Klinik unten in die Kapelle gegangen, da war ein Tabernakel. Und haben wir beide, mein Mann und ich, den Herrn angefleht. Und als wir nach Hause gefahren sind, ist meine Fruchtblase geplatzt und ich bin ins Krankenhaus gekommen. Ich bin damals in die Charité gekommen, weil in diesem Krankenhaus hätte man Mutter und Kind, wenn was war, nicht zusammenlassen können. Und wir haben einen Parkplatz gekriegt gegen jede Regeln. Dort gibt es keine Parkplätze. Also ist alles, was man gesagt hat, geht nicht, geht. Und ich hatte einen wunderbaren syrischen Arzt, der unser Kind auf die Welt geholt hat. Ich muss dazu sagen, ich hatte vorher einen Priester in Bayern, der uns telefonisch begleitet hat und unser Kind auch im 3. Monat getauft hat. Er hat gesagt, für Gott ist eine Bauchdecke oder eine Entfernung keine Hindernis, dieses Kind zu taufen. Und trotzdem hatte dann unser Pfarrer, der uns eigentlich auch so nicht raten konnte, aber gesagt, wenn das Kind geboren ist, möchte er gerufen werden. Und dieser Arzt hatte uns auch gefragt, es ist notwendig, dass das Kind lebt, weil es war wirklich schwierig, dass sie die Geburt überlebt. Steißlage hatte sie dann auch noch zu allem anderen dazu. Aber das war auch so gefügt, weil sie ein offenes Bäuchlein hatte.
Frau Bönig, ich würde Ihnen gerne ganz lange zuhören, aber genau, die
ich sage vielleicht
bald die Nachrichten nach der Sendung. Aber ich höre gerne, dass Sie, genau.
Unser Kind wurde geboren, hat gelebt, musste noch operiert werden, damit sie keine Sepsis selber bekommt, weil die öffnen Bäuchlein, ist getauft worden vom Pfarrer. Das war in der ganzen Charité ein Weltwunder, ist also viele Jahre erzählt worden davon. Und ich muss dazu sagen, unsere anderen beiden Kinder waren 11 und 13 Jahre. Und das war für uns gleich klar, sie müssen dabei sein, wenn unser Kind aufwacht aus der Narkose, und sie waren dabei und haben beide ihre Schwester auf dem Arm gehabt. Und ich muss ganz sagen, bis heute hin alles von Gott gefügt und alles nur in der Freude, muss ich wirklich sagen. Die ganze Schwangerschaft über, die so schwer war, ich habe immer da gestanden, habe gesagt, du bist meine süße Last. Und sie ist dann am 22. August geboren und heißt darum auch Maria Regina. Und am großen Muttergottestag, und ich kann das auch mit dem Regenbogen und alles bestätigen, der Herr schickt so viele Wunder und man kann im Nachhinein nur glücklich sein.
Vielen Dank, Frau Bönig, dass Sie uns das trotz der Kürze der Zeit noch so gerafft erzählt haben. Ich kann mir vorstellen, dass da noch viel, viel mehr zu sagen wäre. Vielleicht hören wir es bei einer anderen Gelegenheit gerne mal. Vielen Dank dafür, Herr Roller. Ich denke, das hat alles gut bestätigt, dass, was Sie uns erzählt haben, eben es lohnt sich, dem Schmerz nicht auszuweichen, sondern ihn anzunehmen und von Gott verwandeln zu lassen. Ich denke, das bleibt als Botschaft am Ende dieser Sendung stehen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben mit Tobias. Grüßen Sie unbekannterweise ganz herzlich Ihre Frau und Ihre beiden tollen Töchter. Alles Gute wünscht Ihnen Gabi Fröhlich.
Vielen Dank, Frau Fröhlich, und den Zuhörern auch alles Gute in der Hoffnung und Freude, dass Sie es nachleben können.